Bei diesen Temperaturen, die wir haben, habe ich gedacht, es wäre doch geschickt, wenn die Predigt beginnt mit etwas oder mit einem Wort, das uns hilft, an etwas Kühles zu denken. Und dann habe ich gedacht, ich grüße euch mit einem Gruße, Weihnachten. Weihnachten ist vielleicht Schnee und kalt. Aber Weihnachten ist auch die Zeit, wenn man dort auf Geschenkesuche ist, wo man in Geschäften, auch im Radio manchmal darauf hingewiesen wird, dass große Künstler wieder eine Musikscheibe, eine Musik-CD herausgegeben haben mit dem klangvollen Titel Best of. Und dann kommt der Name des Künstlers. Also Best of Joe Cocker. Eine Platinum Edition mit 3 CDs und seinen größten Hits. Best of Barbara Streisand. Best of Yehudi Menuhin. Also dieses Best of. Und man hat da für eine solche Best of Edition in der Regel immer die großen gelungenen Hits der Künstler genommen, die großen sozusagen Erfolge, die zusammengestellt werden. Und daraus wird jetzt sozusagen ein neues Werk. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, auch in der Bibel, unter den Psaltern, im Psalter, im Buch der Psalmen, gibt es eigentlich einen Psalm, wenn wir den lesen, das werden wir gleich miteinander tun, der läuft, wenn man das überschreibt modern, unter der Überschrift Best of Psalms. Da hat man sozusagen großartiges Gotteslob aus allen Psalmen, die man so kennt, kompiliert, also zusammengehäuft, aufeinander geschichtet, miteinander verbunden und man so nach der Melodie, was fällt uns noch ein von Gott und jeder ruft etwas zu und zack, das kommt in dem Psalm Best of. Jetzt seid ihr natürlich gespannt, welcher Psalm ist es? Ich verrate es euch, Psalm 146. Da heißt es, ich meine, allein das, da merkt man schon in der Eröffnung, dass das zu einem Best-of gehört. Halleluja! Kann man eigentlich nicht steigern, man könnte es wiederholen, aber Halleluja! Das ist also einer der Psalmen, wo es um viel Halleluja geht. Am Ende des Psalters gibt es sogenannte Hallel, also Halleluja-Psalmen, die beginnen alle mit Halleluja. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Erinnert uns woran? Psalm 103, lobe den Herrn, ne, und vergiss, da heißt es dann, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will loben den Herrn, solange ich lebe, meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Hatten wir auch schon mal an einer anderen Stelle in dem Psalm? Das ist also das Thema dieses Psalms. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will loben den Herrn, solange ich lebe, meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Und während der Beter dieses Psalms, wir wissen nicht, wer es ist, haben wahrscheinlich viele, ich sag's mal so, manche Psalmen sind entstanden, indem sie sozusagen immer wieder gebetet wurden. Einer hat sie irgendwann aufgeschrieben und dann sind sie gesammelt worden und in das Buch der Psalter gerutscht oder auch gewählt worden. Aber hier gibt es keine direkte Angabe. Wir wissen nicht genau, wer diesen Psalm im letzten geschrieben hat. Ist auch nicht schlimm. Macht nur den Blick frei für den, um den es geht. Aber wichtig in solchen Psalmen ist oft so eine Ermutigung oder eine Ermahnung an die Gemeinde, an die Zuhörer, bauet nicht auf die Edlen, auf die Großen, die Reichen, die Mächtigen. Nicht auf den Menschen, bei dem keine Hilfe ist. Sein Odem verlässt ihn, er kehrt zurück in den Staub, dahin sind all seine Pläne. Wohl dem, dessen Helfer der Gott Jakobs ist, der die Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Wir haben also hier die Klammer, zunächst einmal die Aufforderung, die Augen auf Gott zu richten, Gott zu loben, ihn anzuschauen. Und in dieser Ausrichtung, in dieser Aufforderung, Gott anzuschauen, Gott ihn zu loben, Gott sozusagen in den Blick zu nehmen, wird so eine kleine Korrektur eingebaut. ist auch das Thema in diesem Psalm, was nachher durchläuft, nämlich so die Fragestellung, worauf schaue ich? Schaue ich auf die, die Macht und Geld haben? Schaue ich auf die Reichen, die Gesunden, die Mächtigen, die, die über politische Verantwortung und Möglichkeiten verfügen? Schaue ich auf die sozusagen, die überall etwas gelten, die gefeiert werden, die in den Medien vorkommen, vor die sozusagen in der Welt viele Menschen, vor denen in der Welt viele Menschen zittern? Schaue ich auf die Großen, auf die Mächtigen? Oder schaue ich den an, der Himmel und Erde gemacht hat? Schaue ich Gott an? Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Dieser Psalm, bevor wir ihn weiterlesen, beginnt mit einer typischen Formulierung im Psalm, die wir immer wieder dort finden, nämlich ich will. Die Theologen reden von einer sogenannten Selbstaufforderung zum Gotteslob. Schöne Formulierung. Das bedeutet, ich rede mit mir selbst, nicht als ein Zeichen von fortgeschrittener Debilität, sondern ich rede mit mir selbst, ich spreche mich selbst an und fordere mich selbst auf, Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Stefan, steh auf, guck nicht auf die Umstände, lobe den Herrn. Manche Dinge muss man gesagt bekommen. Manche Dinge können wir uns selber sagen. Und an dieser Stelle kann man sozusagen das, was man denkt und wie man denkt und wohin man mit seinen Gedanken in der Richtung unterwegs ist, das kann man selber beeinflussen. Wir wissen aus der Seelsorge und gruppendynamischen Prozessen, dass Reden mit sich selbst oft eine große Hilfe ist, wenn es darum geht, in solche Gedankenspiralen zu kommen. Manchmal dann kommt man in so eine negative Denke hinein und klagt man sich an, dann macht man sich gering. Ich bin ja nichts, ich habe nichts, ich kann nichts, alles, was ich anfasse, geht kaputt. Und in der Seelsorge gibt es dann so einen Tipp, einen Trick, dass man irgendwann, ich nehme gerne jedenfalls an den Fuß dazu, dass ich die Menschen auffordere und in der Seelsorge sage, stampf mit dem Fuß auf, sag einfach nur Stopp und fang an, was Neues zu denken. Fordere dich auf, anders zu denken von dir selber. Stopp, ich will nicht negativ von mir denken. Ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt, ich bin schön, ich bin groß, ich bin edel. Sag dir die Dinge zu, die Gott dir auch sagt. Du bist wertvoll in meinen Augen. Wertvoller als ganze Ländereien. Ich liebe dich, ich habe mein Bestes für dich gegeben. Wir sind in Gottes Augen wertvoll. Und deshalb die Aufforderung, lobe den Herrn, meine Seele, geh nicht in deinen Gedanken sozusagen in die Irre, sondern richte deine Gedanken aus auf Gott. Der Psalmist macht deutlich, baut nicht auf die Edlen, nicht auf die Menschen, bei denen keine Hilfe ist. Und das Interessante ist, ich will uns da mal mit hineinnehmen an dieser Stelle, an so ein hebräisches Wortspiel, baut nicht auf den Menschen. Das hebräische Wort, was dort steht, heißt Sohn der Erde. Baut nicht auf Menschen, auf den Sohn der Erde, denn seine Seele, wenn sie ihn verlässt, er wird wieder zur Erde. Er wird wieder das, woher er kommt. Er ist in seinem Wesen, so groß sich die Menschen auch gerne geben, im Grunde sind sie am Ende, sie kommen von Staub, sie gehen zu Staub, sie werden zu Staub, vielleicht hinterlassen sie eine Spur, aber eigentlich haben sie an sich nichts Bleibendes. Wenn die Seele, die ihnen gegeben ist, wenn der Atem, der ihnen geschenkt wurde, sie verlässt, sind sie Hülle. Es gibt böse Berechnungen. Chemiker haben einmal ausgerechnet, wie viel Wert die Substanz des Menschen hat. Und man ist auf, glaube ich, keine 10 Mark gekommen oder 10 Euro. Also die physikalische Gestalt, die wir haben, ist jetzt weder Gold noch Silber. Wenn man das also mal auf den Markt brächte, was wir in uns tragen an Substanz, so an Körperlichkeit, ist nicht wirklich. Ne? Es sei denn, man fängt mit Organhandel an, aber das überlebt man auch nicht. Also lässt man es lieber, aber es ist jedenfalls unser eigener Wert aufgewöhnt. Chemie ist nicht so besonders. Wir vergehen, wir werden Staub. Und das Entscheidende in unserem Psalm ist, dass der Beter nicht nur auf Gott schaut und dann sozusagen, na, wie soll ich es beschreiben, abhebt auf Wolke 13, den Blick auf die Erde und die Umstände verliert, sondern der Beter schaut Gott an in seinem Wesen und in dem, was ihm wertvoll ist und wichtig ist. Wohl dem, dessen Helfer Gott ist, der seine Hoffnung setzt auf Gott, seinen Herrn. Es geht also darum, um die Frage, was gibt mir Kraft in dieser Welt, wenn es hart ist und hart wird? Was gibt mir Kraft in dieser Welt, wenn ich sozusagen zu den Bedrängten und Bedrückten von den Edlen und Großen und Mächtigen gehöre? Was gibt mir Kraft und Hoffnung zu leben und nicht zu verzweifeln, wenn mein Leben nicht auf der Sonnenseite des Lebens geschieht? Gestern Nachmittag erreichte mich, das fand ich ganz lieb, eine E-Mail oder eine App mit einem Hinweis auf einen Internetlink. Und zwar gab es da eine Zitatensammlung von Sportlern und ich lese euch einfach mal dieses Zitat vor. Wir sollten eigentlich jeden Morgen Karl Marx lesen, damit wir unsere Regierung besser verstehen. Ich tue das nicht, denn meine Lektüre ist die Bibel. Darin finde ich die Kraft, das zu tun, was ich für richtig halte. Alles in der Welt ist vergänglich, aber die seelische Kraft der Verbindung mit Gott ist nicht vergänglich. Herrlich, oder? Da hat jemand den Mut, in einer atheistischen Umgebung und in einer atheistischen Landesregierung sich sozusagen zu verweigern und deutlich zu machen, das, worauf es mir ankommt, das fand ich so schön formuliert, ist, alles ist vergänglich, aber nicht diese seelische Kraft der Verbindung mit Gott. Wir lesen in einem Psalm, wohl dem, dessen Helfer der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Da kommt die Kraft her, das ist die Quelle. Das wird gelobt. Darauf gilt es sich zu besinnen. Das wollen und sollen wir im Blick behalten. Bei allem, was um uns herum geschieht. Da kommt die Kraft her, dieses Leben in dieser Umgebung, in der wir leben, zu meistern, auszuhalten, durchzustehen und weiterzugehen. Derjenige, der das gesagt hat, manche sind jetzt neugierig, wer war denn das? Das ist Emil Zatopek. Die Jüngeren werden fragen, wer ist das denn? Noch nie gehört. 1922 geboren, im Jahr 2000 gestorben. Emil Zatopek war Langstreckenläufer aus Tschechien, also Tschechoslowakei. Und sein erfolgreichstes Jahr waren die Olympischen Spiele 1952, als er sowohl über 5000 Meter als auch über 10.000 Meter und den Marathon die Goldmedaille gewonnen hatte. Das Besondere ist, man kann das heute in YouTube alles sozusagen nochmal als Zusammenschnitt wie Sportschau nachlesen und nachgucken. Er hatte schon Gold gewonnen über 10.000 und lief dann die 5.000, weiß nicht, ein, zwei Tage später und wurde in der letzten Runde von drei Sportlern überholt auf der Gegengeraden. Das war die letzte Runde. Und er hat dann noch einmal in der letzten Kurve angegriffen und alle anderen drei Konkurrenten in Grund und Boden gelaufen. Eines der wirklich atemberaubenden Finale innerhalb der Leichtathletik. Und er hat dann bei der Olympiade zum ersten Mal in seinem Leben in einem Wettkampf einen Marathon gelaufen. Es war der erste Marathon seines Lebens unter Wettkampfbedingungen, den er in olympischer Rekordzeit geschafft hat. Emil Zatopek. Aber das, was ihm Kraft gab und das, was ihn wirklich sozusagen aushalten ließ, die ganzen Situationen und Zustände seines Lebens, sein Trainer wurde verhaftet, er musste dann gucken, wie er alleine weiter trainiert. Dieser Mann hat seine Kraft, seine seelische Kraft aus der Verbindung mit Gott geschöpft. Und das hat mich ermutigt, das fand ich sehr schön, zu sehen und zu hören, dass da jemand ist, der sagt, das, was die Großen in dieser Welt wollen, bleibt nicht. Das, was die Menschen in dieser Welt aufbauen, vergeht. Aber das, was bleibt, ist die Verbindung und ist die Begegnung und ist die Beziehung mit Gott. Warum sind wir denn so gut aufgehoben bei Gott? Was ist es denn, was Gott auszeichnet in diesem Psalm, in diesem Best-of? Wohl dem, dessen Helfer der Gott Jakobs ist. Kleiner Hinweis, diese Formulierung der Gott Jakobs ist ein Hinweis darauf, dass man sagen kann, der Psalm ist entstanden oder sehr oft gebetet worden in einer nicht studierten Umgebung. Das war die Beruf, das war die Bezeichnung der Gott Jakobs. Das war sozusagen die übliche Anrede der ländlichen Bevölkerung, der ungebildeten Bevölkerung, wenn sie von Gott sprachen. In Jerusalem bei den Theologen hieß es immer der Gott Israels. Aber sie waren bei den Vätern, sie waren bei der Familientradition, da hieß es der Gott Jakobs, da kommt die Bezeichnung her. Der die Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Warum? Warum ist das so gut? Warum ist das so hilfreich? Und ich denke, an dieser Stelle klinken wir uns einfach mal ein, auch mit unserer Lebenssituation im Urlaub, vorm Urlaub, in den Ferien, mitten in der Hitze, einfach zu entdecken, was macht es denn so wertvoll, diesen Gott zu kennen? Wohl dem, dessen Helfer der Herr ist, auf ihn seine Hoffnung setzt, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde und Meer und alle ihre Wesen. Wer das Glaubensbekenntnis kennt, weiß, dass der erste Artikel dort formuliert ist: Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist nicht nur eine blumige Sprache, sie ist zwar gewählt, sehr bildreich, aber eigentlich wird darin ausgedrückt, ich glaube an einen Gott, der alles kann. Ich glaube an den Gott, der über allem anderen ist. Ich glaube an den Gott, von dem alles herkommt, der letzte Grund allen ist, aller Dinge, die wir sehen. Ich glaube an Gott, der alles geschaffen hat, der alle Macht hat, der aus dem Nichts Himmel und Erde und Meer und alle die Wesen geschaffen hat. Ich glaube an einen mächtigen Gott. Ich glaube an einen Gott, der kann. Ich glaube an einen Gott, der Kraft hat. Ich glaube an einen Gott, der wunderbare Dinge kann und voller Fantasie ist. Ich glaube an einen Gott, von dem alle Schönheit kommt. Ich glaube an einen Gott, der viel Humor hat. Wer die Schöpfung anguckt und manche Tiere, die man dort findet, muss auf die Idee kommen, Gott hat Humor. Sonst würde man gar nicht solche Tiere erfinden. Aber sie sind da. Gott hat sie gemacht. Wohl dem, dessen Helfer der Herr ist, warum? Seine Treue bewahrt er auf ewig. Das Herz Gottes ist nicht abhängig von Tagespolitik, von DAX-Ausschlägen, von Aktienverkäufen, von Finanzflussverhalten irgendwelcher Märkte. Die Zuwendung und Treue Gottes ist in ihm selbst, wohl dem, der sich auf Gott, den Helfer, verlässt. Warum? Weil Gott treu ist. Wer sich auf Gott verlässt, erlebt, dass Gott treu ist. Gott steht zu uns, auch, so singen wir es immer wieder, wenn ich untreu bin. Gott steht zu mir, auch wenn ich Fehler mache. Gott hilft mir und sagt, komm, steh auf, geh weiter, wenn ich gefallen bin. Seine Treue bewahrt er auf ewig. Und in seinem Herzen, und das ist der Unterschied zu den Edlen und Mächtigen dieser Welt, die Edlen und Mächtigen dieser Welt werden so gerne korrumpiert von Macht, von Geld, von Einfluss. Irgendwann verfilzen sie, es gibt so wenig mächtige, wirklich mächtige Potentaten, die ihre Kraft und ihre Macht einsetzen, damit das Volk gedeiht. Gott ist anders. Gott ist anders. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erden und er ist eben nicht so, wie die Menschen die Macht haben. Unterdrückten schafft er Gerechtigkeit, Hungernden spendet er Brot. Das zeichnet ihn aus. Gott hat einen Blick für die Menschen, die in Ungerechtigkeit leben und unterdrückt werden. Gott sieht Menschen, die hungern. Er schaut nicht an ihnen vorbei. Und noch etwas. Ich fand gestern ein Poster in der Vorbereitung. Im Internet gab es so eine Bildergalerie über Poster, die die Welt verändern oder Poster, die wirklich super gemacht worden sind. Da war eine Mutter mit ihrem hungernden, zerschundenen Kind auf dem Schoß und in das Bild eingeblendet waren lauter Daumen, die nach oben gingen und der Text war: Liken allein genügt nicht. Das ist unsere Gesellschaft heute geworden. Über Facebook und andere Apps, wir sagen, hey, cool, I like it. Ich finde es okay. Und machen den Daumen hoch. Hey, cool, super. Aber Gott macht nicht nur den Daumen hoch, sagt, ja, ist halt so, ich hab's gesehen. Sondern Gott hat ein Herz für Menschen in Not und Unterdrückung. Gott sieht nicht drüber weg, oberflächlich, sondern er sieht die Not, er sieht das Herz und er wendet sein Herz diesem zu. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr tut auf das Auge der Blinden. Der Herr hebt die gebeugt sind empor. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremden, die Witwen und die Waisen. Er kümmert sich um sie. Aber den Weg der Gottlosen, aber den Weg derer, die Gott nicht nach Gott fragen und nicht Gott kennen wollen, den Weg dieser Leute macht er zum Irrweg. Er lässt diese Wege ins Leere laufen, in die Vergänglichkeit. Ich möchte uns Mut machen, diesen Blick sozusagen sich zu eigen zu machen. Spannend finde ich, obwohl Gott so beschrieben wird, dass dieser Psalm, dieses Best-of, Gebilde sozusagen beginnt mit dem: Lobe den Herrn, meine Seele. Weil es so zu uns gehört, dass wir zu oft vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Lobe den Herrn, meine Seele. Steh auf, richte deinen Blick auf dein Gegenüber. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn. Nicht dich selbst, nicht die Menschen, nicht die Umstände, nicht die Zustände. Lobe den Herrn. Und zwar den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Den Herrn, der die Ungerechtigkeit sieht. Den Herrn, der ein Herz für Hungernde hat. Den Herrn, der Gefangene befreit. Den Herrn, der die Blinden sozusagen berührt und ihre Augen öffnet. Und während wir das lesen, merken wir, Mensch, das haben wir doch schon mal, da gibt es doch Jesaja. Da gab es doch so eine Stelle, wo der Gesalbte, der Messias, sagt, dass er einmal die Augen öffnen wird, Gefangene befreien wird, dass er Unterdrückte sozusagen, das Joch der Unterdrückten zerbricht. Und wir merken sozusagen, wie dieser Psalm, diese ganze positive Glaubenskraft des Volkes Israels atmet, im Alten Testament steht und doch unseren Blick hinüberzieht in die Zeit des Neuen Testamentes. Und wir ahnen und wissen, was hier und wer hier beschrieben wird, diese Wesenshaltung und Wesenszüge, finden wir in Jesus Christus, unserem Herrn, wieder. Er begegnet dem blinden Bartimäus und fragt ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll, dass ich wieder sehen kann? Und er schenkt ihm das Augenlicht. Er kümmert sich um Unterdrückte. Er hat sich in der damaligen Gesellschaft um die Frauen gekümmert und Frauenwürde und Menschsein zurückgeschenkt. Sie gehörten eigentlich rechtlich zum Inventar eines Hauses. Sie waren ein Möbelstück, mehr nicht. Jesus gibt ihnen die Würde des Menschen zurück. Er ist derjenige sozusagen, der die Gefangenen befreit, Leute aus Bindung herausholt, aus der Besetztheit und aus der Verworfenheit, aus der Bindung an okkulte Mächte. Von Maria wissen wir, Maria Magdalena, dass er sie befreit hat von 7 Dämonen. Menschen, die gequält sind und gequält waren in Bindungen. Denken wir an den jungen Mann. Wir würden heute sagen, er hatte eine Krankheit, die aussah sozusagen wie epileptische Anfälle. Aber es war eine dämonische Belastung. Jesus befreit ihn und die mächtigen Dämonen gehen in die Schweineherde und treiben die Herde in den Abgrund. Der Herr liebt die Gerechten, die Aufrichtigen. Als er den Nathanael sah, ein Israelit ohne Falsch. Es sieht das Herz an. Auch wenn Nathanael ein bisschen pessimistisch redet, ganz im Sinne seiner Zeit, aber Gott sieht, das ist ein Aufrechter in seinem Herzen. Jesus behütet die Fremden. Er lädt Menschen zu sich ein in die Nachfolge. Er hat der Frau, die nicht zum Volk Israel gehörte, er hat sie geheilt, weil sie glaubte, weil ihr Herz sich ihm öffnete. Jesus nimmt sich der Witwen und Waisen an. Er gab der Witwe zu Nain ihren Sohn zurück. Er weckte ihn von den Toten auf, damit sie nicht nur trauerte, sondern auch Perspektive hatte. Die Kinder waren für alleinstehende Frauen in dieser Zeit und für die Familie, die nächste Generation, die Rentenversicherung. Sie hätte sonst betteln müssen. Jesus nimmt sich dieser Menschen an, die zu den Schwächsten und Ausgegrenztesten der Gesellschaft gehören. Er sieht die Schwachen, er übersieht sie nicht, er nimmt sie nicht billigend in Kauf, er wendet sich ihnen bewusst zu. Und ich denke, dass wir gut daran tun, das auch zu tun, dass wir uns darin üben. In diesem Zusammenhang kleine Werbezeile. Es lohnt sich momentan, die Zeitschrift Die Gemeinde wirklich zu abonnieren und zu lesen, unter folgendem Gesichtspunkt. Es sind dort vielfältige Berichte über missionarische Aktivitäten anderer Gemeinden berichtet und vorgestellt, die mich immer wieder staunen machen. Also habt ruhig den Mut, die Zeitschrift Die Gemeinde unseres Bundes zu abonnieren. Für die, die jetzt zum ersten Mal davon hören, ja, unser Bund der Baptistengemeinden gibt eine eigene Zeitschrift heraus, die heißt Die Gemeinde, mit geistlichen Artikeln und Berichten von unterschiedlichen Aktivitäten, die Gemeinden durchführen, entweder als Ausdruck ihres geistlichen Lebens, ihres missionarischen Lebens. Das ist total faszinierend zu sehen, auf was für Ideen Leute kommen, um dem Evangelium Raum und Geltung zu verschaffen in der Stadt, in der Umgebung, wo sie leben. Also seid so mutig und schaut mal in die Zeitschrift rein, es lohnt sich. Gott sieht die Menschen, die am Rand sind. Und diese Haltung, die in Gott lebt, das finde ich so faszinierend, die bewundert der Beter dieses Psalmes. Lobe den Herrn, meine Seele, auf ihn will ich gucken. Ich will mich nicht beeindrucken lassen von dem, was man sonst sagen könnte, über die Gewaltigen, über die Mächtigen, über die Menschen. Das Urteil der Geschichte ist, am Ende sind sie Staub. Aber wir haben eine Hoffnung, die ist ewig. Wir kennen den Schöpfer der Welt und auf ihn schauen wir, ihn loben wir, ihm geben wir die Ehre. Und im letzten Vers 10 heißt es, der Herr ist König in Ewigkeit. Mehr geht nicht. Ein ewiges Königtum, die Größe Gottes in Herrlichkeit, dem Armen und Ausgestoßenen zugewendet. Ein König, der in seinem Herzen barmherzig und liebevoll ist. Und dann den Zuspruch, das finde ich so schön, ja. Der Herr ist König in Ewigkeit, dein Gott, ich müsste jetzt modern lesen, dein Gott, liebe Gemeinde, durch alle Geschlechter. Dieser Gott ist unser Gott. Dieser Gott, der so denkt, der so lebt, der in seinem Herzen so unterwegs ist. Dieser Gott ist der Gott, den wir kennen. Dieser Gott, ihm haben wir uns anvertraut, ihm haben wir geglaubt, ihm sind wir nachgefolgt, ihn kennen wir. Und hier ist auch die Aufforderung, diesem Gott gilt es zu loben, gilt es zu singen, gilt es sozusagen zu ehren. Und wir dürfen uns freuen, wohl dem, dessen Helfer dieser Gott ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Das heißt nicht immer, dass unsere Lebensumstände sich sofort verändern, aber in diesen Lebensumständen ist es diese Quelle, die meiner Seele Kraft gibt, darin zu leben, sich zu freuen, Gott zu loben, nicht zu verzweifeln, sondern darauf zu warten, dass der Tag kommt, wo wir bei Gott sein werden, miteinander, alle die, die ihm geglaubt und vertraut haben. Amen.